Witamy w Gasse der Raben. Zanim zaczniemy, powiedz nam, o której godzinie nas słuchasz i co lubisz robić podczas słuchania tych opowieści? Dziękujemy, że towarzyszysz nam w tej podróży pełnej tajemnic. Czekamy na twoje komentarze. Bez zbędnych słów. Zaczynajmy.
Ich bin ein Mann, der nicht an Übernatürliches glaubt. Ich brauche Beweise, Logik, Tatsachen. Deshalb fiel es mir so schwer, das zu akzeptieren, was mir widerfahren ist. Es war vor vielen Jahren, aber noch immer wache ich nachts schweißgebadet auf und höre das Echo der Schreie tief unter mir. Es begann an einem kühlen Herbstabend in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Ich war frisch geschieden und suchte nach einer günstigen Unterkunft. Eine Zeitungsanzeige führte mich zu einem alten Mietshaus am Stadtrand. Der Preis war verdächtig niedrig, doch der Vermieter, ein schweigsamer alter Mann namens Herr Meinert, zuckte nur mit den Schultern und sagte, »Die Leute mögen es nicht lange hier, zu ruhig vielleicht.« Ich hätte es als Warnung sehen sollen. Das Haus war aus dunklem Backstein, alt, aber stabil. Ein langer Flur führte zu den wenigen Mietwohnungen. Ich bekam die einzige, die noch frei war. Eine kleine Wohnung im Erdgeschoss, direkt neben dem Kellerabgang. In den ersten Nächten war mir das Haus tatsächlich zu ruhig. Die Wände waren dick, die Nachbarn kaum zu hören. Es gab keine vorbeifahrenden Autos, keine schreienden Kinder, keine Geräusche aus den oberen Stockwerken, nur Stille. Doch nach einigen Tagen begann ich ein Geräusch wahrzunehmen. Leise, kaum mehr als ein Wispern, das von unten kam. Ich hielt es für Rohre oder ein altes Lüftungssystem. Doch mit jeder Nacht wurde es deutlicher. Es war ein dumpfes Echo, ein Kratzen und manchmal ein Flüstern. Ich fragte Herrn Meinert nach dem Keller. Er wurde blass und schüttelte den Kopf. Kein Zugang, verschlossen. Aber ich höre Geräusche von dort. Er senkte die Stimme. Es ist nur der Wind. Lassen Sie es sein. Ich ließ es nicht sein. In der nächsten Nacht nahm ich eine Taschenlampe und schlich mich zum Kellerabgang. Die Tür war mit einem rostigen Vorhängeschloss gesichert, doch das Holz des Türrahmens war alt und brüchig. Mit einem kräftigen Stoß sprang die Tür auf. Ein kalter, modriger Geruch schlug mir entgegen. Der Lichtstrahl meiner Taschenlampe enthüllte eine schmale Treppe, die in die Dunkelheit führte. Ich zögerte, aber dann hörte ich es wieder. Das Wispern, jetzt ganz nah, und ein leises Klopfen. Ich stieg hinab. Der Keller war kein gewöhnlicher Lagerraum, er war alt. Viel älter als das Gebäude selbst. Die Wände waren aus rohem Stein, feucht und kalt. Ich erkundete die Räume, doch sie waren leer, bis auf eines. In der Mitte des letzten Raums war ein Loch im Boden, ein Schacht, kaum breiter als ein Mensch, von schwarzer Tiefe. Der Rand war mit Stein eingefasst und in das Gestein waren alte, fast verwitterte Runen eingeritzt. Mir wurde eiskalt. Das Wispern kam aus dem Schacht. Ich kniete mich an den Rand und leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Der Lichtstrahl reichte nicht bis zum Boden. Dann eine Bewegung. Ich zuckte zurück. Etwas war da unten. Ich wollte wegrennen, doch in diesem Moment hörte ich es klar und deutlich. Eine Stimme. Rau und verzweifelt. Hilfe! Mein Herz raste. Jemand war da unten gefangen. Ich rief zurück. Wer ist da? Stille. Dann ganz leise. Nicht berühren. Den Stein. Ich verstand nicht. Ich leuchtete wieder in den Schacht, suchte nach einer Leiter oder etwas, woran sich jemand hätte festhalten können. Doch da war nichts. Nur Dunkelheit. Dann bewegte es sich wieder. Etwas stieg nach oben. Mein Körper reagierte, bevor mein Verstand es konnte. Ich sprang zurück und stolperte gegen die Wand. Ein fauliger Geruch stieg aus dem Schacht. Und dann kam die Hand. Sie war menschlich. Oder hatte es einmal gewesen. Die Haut war grau und spannte sich zu straff über die Knochen. Die Finger waren lang, zu lang. Und die Nägel, schwarz, gesplittert. Ich rannte. Hinter mir hörte ich ein Kreischen. Kein menschlicher Schrei, sondern etwas Tieferes, Verzerrtes. Ich stürzte die Treppe hinauf, riss die Kellertür zu und schob einen Schrank davor. Es kratzte. Minutenlang. Dann Stille. Am nächsten Morgen suchte ich Herrn Meinert auf. Er sah mich an, als wüsste er schon, was passiert war. Sie waren im Keller. Ich nickte, unfähig zu sprechen. Er seufzte. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich verlangte Antworten. Er gab sie mir. Das Haus stand auf den Überresten eines alten Klosters. Die Mönche hatten dort etwas entdeckt. Etwas, das sie nicht hätten ausgraben sollen. Also versiegelten sie den Schacht und ließen ihn in Vergessenheit geraten. Doch manche Dinge vergessen nicht. Ich zog noch am selben Tag aus. Doch manchmal, wenn es ganz still ist, höre ich es wieder. Das Kratzen, das Flüstern und das Klopfen tief unter meinen Füßen. Ich verließ die Wohnung sofort. Ich ließ meine wenigen Habseligkeiten zurück, packte nur das Nötigste und fuhr in ein Hotel im Zentrum der Stadt. Mein Körper war erschöpft, doch an Schlaf war nicht zu denken. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich die Hand aus dem Schacht greifen. Am nächsten Morgen meldete ich mich bei der Polizei. Ich wusste nicht, wie ich meine Geschichte formulieren sollte, ohne als verrückt zu gelten. Also beschränkte ich mich auf das Wesentliche. Ich habe eine verschlossene Tür geöffnet und einen tiefen Schacht im Keller entdeckt. Ich glaube, dass dort unten jemand gefangen ist. Die Beamten hörten mir skeptisch zu, doch schließlich begleiteten mich zwei Polizisten zum Gebäude. Herr Meinert war nicht da. Die Kellertür war immer noch verriegelt, der Schrank davor. Ich trat einen Schritt zurück, als die Beamten ihn zur Seite schoben und das Schloss untersuchten. Einer der Polizisten, ein junger, breitschultriger Mann, schüttelte den Kopf. »Das Schloss ist alt, aber intakt. Es sieht nicht aus, als wäre hier jemand eingebrochen.« Ich wollte protestieren, doch dann öffnete der andere Polizist die Tür. Der Keller war leer. Der Schacht war weg. Ich starrte auf den nackten, feuchten Steinboden. Es gab keine Spur von einem Loch, keine Runen, nichts. »Hier ist nichts«, sagte der junge Beamte. »Vielleicht haben Sie geträumt?« Ich spürte, wie mir der Schweiß über den Rücken rann. Ich war mir sicher gewesen, dass der Schacht real war, dass die Schreie, die Hand, alles echt gewesen war. Aber vor mir lag nur ein leerer, alter Keller. Ich versuchte es mit Logik. Vielleicht hatte ich Halluzinationen gehabt, Übermüdung, eine Mischung aus Stress und der düsteren Atmosphäre des Hauses. Doch tief in mir wusste ich, dass das nicht stimmte. Einer der Polizisten klopfte mir auf die Schulter. »Wenn Sie noch mal was hören, rufen Sie uns an.« Ich tat es nie. Ich fuhr noch am selben Tag zurück zur Wohnung, um meine Sachen zu holen. Herr Meinert war zurück. Er wartete auf mich im Flur, sein Gesicht ausdruckslos. »Sie haben die Polizei geholt.« Ich nickte. »Und? Haben Sie was gefunden?« Ich schluckte. »Nein.« Er sah mich lange an. Dann sagte er leise, »Das Haus will nicht gefunden werden.« Seine Worte ließen mir einen Schauer über den Rücken laufen. Ich wollte ihn fragen, was er meinte, doch er wandte sich einfach ab und schloss seine Tür. Ich verließ die Wohnung für immer. Ich zog in eine andere Stadt, baute mir ein neues Leben auf. Ich erzählte niemandem von dem, was passiert war. Nicht, weil ich mich schämte, sondern weil ich wusste, dass es niemand glauben würde. Doch manchmal, mitten in der Nacht, wache ich mit einem Gefühl auf, das ich nicht abschütteln kann. Als würde mich etwas beobachten. Etwas, das tief unter der Erde lauert. Ich suchte nie wieder nach dem Haus. Ich versuchte nicht herauszufinden, was mit Herrn Meinert geschah. Doch einmal, viele Jahre später, trieb mich meine Neugier zurück in die Stadt. Ich fuhr zum Stadtrand. Das Haus war weg. Wo es gestanden hatte, war nur noch ein leeres Grundstück mit Gras überwuchert. Kein Schild, kein Bauzaun, nichts. Es war, als hätte es nie existiert. Und doch, als ich dort stand, Ganz still glaubte ich tief unter mir etwas zu hören. Ein leises, rhythmisches Klopfen. Ich stand lange auf dem leeren Grundstück. Die Luft war kühl. Ein leichter Wind bewegte das Gras, das sich über den Boden ausgebreitet hatte. Es sah aus, als sei das Haus nie dagewesen. Kein Fundament, keine Reste von Mauern, nicht einmal ein verrosteter Nagel. Aber das Klopfen. Es war so schwach, dass ich nicht sicher war, ob es real war oder nur mein Verstand, der mir einen Streich spielte. Doch dann vibrierte der Boden unter meinen Füßen. Nur für einen Sekundenbruchteil. Kaum wahrnehmbar, als würde tief unten etwas atmen. Ich riss mich los und ging zurück zu meinem Auto. Ich wollte nicht mehr nach Antworten suchen. Ich wollte einfach vergessen. Aber das ließ mich nicht los. Ich verbrachte die nächsten Wochen damit, in Archiven zu recherchieren. Ich wollte herausfinden, ob das Haus jemals offiziell existiert hatte. Alte Bauakten, Grundbücher, irgendetwas musste es doch geben. Doch es gab keine Unterlagen. Kein Bauantrag, keine Erwähnung eines Abrisses. Selbst in alten Stadtplänen fehlte das Gebäude. Wo es hätte stehen sollen, war nichts verzeichnet. Aber dann fand ich etwas anderes. Ein Artikel aus dem frühen 19. Jahrhundert. Er sprach von einer verbotenen Grabung am Stadtrand. Von Arbeitern, die ein unheilvolles Loch in der Erde geöffnet hatten. Der Artikel war vage, aber eine Zeile ließ mich erstarren. Die Männer verschlossen es wieder, doch es wird gesagt, dass das Klopfen niemals aufgehört hat. Ich starrte auf den Text. Ein Klopfen, genau wie ich es gehört hatte. Das Haus war vielleicht verschwunden, aber was darunter lag, war noch da. Ich konnte es nicht auf sich beruhen lassen. Also suchte ich nach einer letzten Spur. Herr Meinert. Er war nicht mehr in der Stadt gemeldet. Kein neuer Wohnsitz, keine Sterbeurkunde. Es war, als wäre er einfach verschwunden. Aber dann, durch einen Zufall, fand ich eine Spur. Ein kleines Dorf, etwa 50 Kilometer entfernt, wo ein Meinhard Meinert in einem Pflegeheim lebte. Ich fuhr hin. Der Mann, der vor mir saß, war nur noch ein Schatten von dem, was ich kannte. Seine Augen wirkten leer, sein Blick auf einen Punkt in der Ferne gerichtet. Doch als ich seinen Namen sagte, zuckte er zusammen. »Es ist verschwunden«, murmelte er. Ich setzte mich ihm gegenüber. »Aber es ist nicht weg, oder?« Er schwieg lange. Dann sah er mich mit glasigen Augen an. »Es geht nicht um das Haus.« Seine Stimme war nur ein Flüstern. Es geht um das, was darunter liegt. Sie können es begraben. Sie können den Boden versiegeln. Aber es wird immer da sein. Warten. Zuhören. Ich schluckte. Und das Klopfen? Sein Gesicht verzog sich schmerzhaft. Sie haben es gehört? Ich nickte. Dann packte er meine Hand mit überraschender Kraft. Seine Finger waren eiskalt. Hören Sie nie wieder hin. Seine Augen waren voller Angst. Denn wenn Sie es hören, dann hört es auch Sie. Ich verließ das Heim mit einer tiefen Unruhe. Ich wollte nicht mehr wissen. Ich wollte nie wieder an diesen Ort zurück. Ich versuchte, mein Leben weiterzuleben. Doch eines Nachts, Jahre später, wachte ich auf. Es war stockdunkel. Die Stadt war still. Aber in der Tiefe, ganz schwach, kaum mehr als ein Gedanke, hörte ich es wieder. Das Klopfen, langsam, beharrlich, zählend, wartend. Ich bin kein Mensch, der leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Ich glaube an das, was ich sehen und erklären kann. Doch es gibt eine Nacht in meinem Leben, an die ich mich mit Schrecken erinnere. Eine Nacht, die ich nie vergessen werde. Es war Spätherbst, als ich nach Hohenfeld zog. Ein kleines Dorf irgendwo in Niedersachsen. Ich hatte einen neuen Job als Lehrer an der örtlichen Schule bekommen und suchte eine günstige Unterkunft. Ein Kollege vermittelte mir ein Haus zur Miete. Ein altes Fachwerkhaus am Dorfrand. Groß, aber bezahlbar. Es stand lange leer, sagte der Makler, als er mir die Schlüssel gab. Die Leute ziehen hier nicht gerne ein. Ich fragte nicht weiter. Ich war froh über den niedrigen Mietpreis und die Ruhe. Doch schon in der ersten Nacht merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Es war ein schönes Haus, zumindest auf den ersten Blick. Die dunklen Holzbalken und die niedrigen Decken gaben ihm einen rustikalen Charme. Der Garten war verwildert, die Fensterrahmen alt, aber das störte mich nicht. Doch sobald die Sonne unterging, wurde es anders. Die Geräusche des Dorfes verstummten. Kein Hund bellte, kein Auto fuhr vorbei. Es war nicht die übliche nächtliche Stille, es war eine unnatürliche, erdrückende Leere. Und dann waren da die Schritte. Nicht laut. Nur ein leichtes Knarren im oberen Stockwerk. Ich redete mir ein, dass es das Holz war, das arbeitete. Doch in der dritten Nacht hörte ich es wieder. Und diesmal war es nicht nur das Knarren, es war ein leises Atmen. Ich schlief schlecht. Die Geräusche kamen immer aus dem Obergeschoss, obwohl ich allein im Haus war. Also fasste ich einen Entschluss. Ich musste es untersuchen. Mit einer Taschenlampe in der Hand ging ich langsam die Treppe hinauf. Das Licht warf lange Schatten auf die Wände. Oben gab es nur zwei Räume. Einen nutzte ich als Abstellraum, den anderen hatte ich noch nicht betreten. Die Tür war alt, das Holz verzogen. Ich hatte sie nicht geöffnet, seit ich eingezogen war. Aber jetzt war sie offen. Ein Spalt nur. Ein Luftzug kam mir entgegen, kalt und feucht. Ich leuchtete hinein. Der Raum war leer. Nur alte Möbel und ein staubiger Holzboden. Aber da war etwas. Ein Abdruck. Eine Spur im Staub, als hätte dort jemand gestanden. Ich trat einen Schritt zurück. Und dann hörte ich es direkt neben mir. Ein Flüstern. Geh. Ich rannte. Am nächsten Morgen sprach ich mit den Nachbarn. Eine ältere Frau, die gegenüber wohnte, sah mich mitleidig an. Sie haben das Haus gemietet? Fragte sie. Ich nickte. Sie schwieg eine Weile. Dann sagte sie nur, seien Sie vorsichtig. Ich wollte mehr wissen, aber sie schüttelte nur den Kopf. Auch die anderen Dorfbewohner wichen meinen Fragen aus. Etwas stimmte nicht mit diesem Haus. Und alle wussten es. Ich begann zu recherchieren. Ich suchte alte Zeitungsartikel, fragte in der Stadtverwaltung nach. Es dauerte eine Weile, aber schließlich fand ich eine Spur. Das Haus gehörte früher einem Mann namens Lutz Behrens. Ein Lehrer, genau wie ich. Er lebte hier, bis zu dem Tag, an dem er spurlos verschwand. Niemand wusste, was mit ihm geschehen war. Eines Morgens war er einfach weg. Keine Abschiedsnotiz, keine Hinweise. Das Haus stand Jahre leer, bis ich einzog. Ich wusste nicht, was ich mit dieser Information anfangen sollte. Aber eines war klar. Die Geräusche, das Flüstern, die unnatürliche Stille. Es hatte alles mit ihm zu tun. Und dann, in der nächsten Nacht, verstand ich es. Ich lag im Bett, als ich das Geräusch hörte. Nicht von oben, sondern von unten. Ein leises Kratzen. Ich setzte mich auf. Das Geräusch kam aus dem Boden, direkt unter mir. Ich griff nach der Taschenlampe und folgte dem Geräusch. Es führte mich in die kleine Kammer hinter der Küche, die ich kaum beachtet hatte. Dort, unter einer alten Teppichmatte, entdeckte ich es. Eine Falltür. Mit zitternden Fingern öffnete ich sie. Eine schmale Treppe führte hinab in die Dunkelheit. Ich wusste, dass ich es nicht tun sollte, aber ich stieg hinunter. Der Raum war klein, feucht und voller alter Regale. Es roch nach Erde und Schimmel. Doch das war nicht das Seltsame. Es waren die Kratzspuren. An den Wänden, am Boden, überall. Tiefe Rillen im Holz. Und dann sah ich es. Ein altes Notizbuch lag in einer Ecke. Der Einband war vergilbt, die Seiten fleckig. Ich schlug es auf. Die Handschrift war zittrig, hektisch. Ich bin hier gefangen. Ich höre sie jede Nacht. Sie kommen immer näher. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich hier bin. Ich weiß nicht, ob noch jemand draußen ist. Die letzte Seite war nur ein Wort. Hilfe. Mir wurde kalt. Lutz Behrens war nie verschwunden. Er war hier, eingesperrt, vergraben. Ich hörte ein Geräusch hinter mir. Atmen. Ich rannte. Ich ließ das Haus noch in derselben Nacht hinter mir. Ich nahm nichts mit. Ich zog in eine andere Stadt. Ich sprach nie wieder darüber. Doch manchmal, mitten in der Nacht, wenn alles still ist, höre ich es wieder. Das Kratzen, das Flüstern. Und dann weiß ich, Hohenfeld hat mich nicht vergessen. Ich ließ Hohenfeld hinter mir, doch das Gefühl, beobachtet zu werden, blieb. Ich wollte es rational erklären. Übermüdung, Einbildung, der Einfluss der düsteren Atmosphäre dieses Hauses. Aber tief in mir wusste ich, dass es mehr war. Ich kehrte nie wieder dorthin zurück. Doch das Haus ließ mich nicht los. Ein halbes Jahr nach meiner Flucht suchte ich noch einmal nach Informationen. Ich wollte wissen, was mit Lutz Behrens wirklich passiert war. Seine Vermisstenakte war dünn, fast verdächtig leer. Keine Verwandten, keine Bekannten, keine Ermittlungsansätze. Und dann entdeckte ich einen kleinen Vermerk im Archiv. Fall ohne weitere Hinweise geschlossen. Haus seit Jahrzehnten unbewohnt. Seit Jahrzehnten? Ich starrte auf die Akte. Das konnte nicht stimmen. Ich hatte in diesem Haus gelebt. Es war möbliert, gepflegt. Und doch stand hier, dass es offiziell seit über 40 Jahren leer war. Hatte das Dorf mich angelogen? Oder hatte ich etwas bewohnt, das gar nicht mehr existieren sollte? Ich suchte online nach aktuellen Bildern von Hohenfeld. Straßenaufnahmen, Luftbilder, alles, was ich finden konnte. Doch als ich die Adresse eingab, fand ich nichts. Keine Einträge, keine Immobilienanzeigen, keine Erwähnung des Hauses. Es war, als hätte es nie existiert. Ich fragte einen ehemaligen Kollegen aus der Schule, ob er mir ein Bild vom Haus schicken konnte. Er antwortete verwundert: Welches Haus? Am Dorfrand ist nur eine alte Wiese. Ich schickte ihm die Adresse. Er schickte mir ein Foto zurück. Es zeigte ein leeres Grundstück, überwuchert von Gras und Sträuchern. Keine Spur eines Gebäudes. Ich schrieb zurück: Da habe ich gewohnt. Er antwortete nicht mehr. Das Haus war verschwunden. In den Archiven, auf Fotos, sogar in den Erinnerungen der Dorfbewohner. Alles, außer in meiner Erinnerung. Ich hätte es auf sich beruhen lassen sollen. Doch in einer letzten verzweifelten Suche griff ich nach meinem Rucksack, dem einzigen, was ich in jener Nacht aus dem Haus mitgenommen hatte. Ich hatte ihn nie wieder geöffnet, zu groß war meine Angst. Mit klopfendem Herzen durchsuchte ich ihn. Kleidung, ein Notizblock, mein alter Schlüsselbund. Und dann spürte ich es. Etwas Dünnes, Papierartiges. Ich zog es hervor. Ein vergilbtes Notizbuch. Ich schlug es auf. Die erste Seite war leer, die zweite auch. Fast alle Seiten waren leer, bis auf die letzte. Dort stand nur ein Wort, in zittriger Schrift, mein Name. Mir wurde eiskalt. Ich rannte aus dem Zimmer, als könnte ich dem Buch entkommen. Doch es war zu spät. Hohenfeld hatte mich nicht vergessen. Und irgendwo in der Tiefe der Nacht wartete es noch immer. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass mein Leben danach normal weiterging. Dass ich das Buch verbrannte, dass ich den Namen Hohenfeld nie wieder hörte und dass die Erinnerung an das Haus langsam verblasste. Aber das wäre eine Lüge, denn Hohenfeld hat mich nicht vergessen. Und ich konnte es auch nicht. Nach meiner Flucht begann ich, Kleinigkeiten zu bemerken. Zuerst waren es nur flüchtige Momente. Das Gefühl, beobachtet zu werden. Ein Schatten, der aus dem Augenwinkel verschwand. Ein leises Knacken in der Wohnung. wenn ich nachts allein war. Ich redete mir ein, dass es normale Geräusche waren, dass ich mir alles einbildete. Doch dann kam der erste Anruf. Es war spät abends. Mein Handy klingelte, eine unbekannte Nummer. Ich nahm ab, aber am anderen Ende war nur Stille. Dann ein Geräusch, ein Kratzen. Ich legte auf. Es passierte wieder und wieder, immer von verschiedenen Nummern, immer zu später Stunde, immer mit demselben Geräusch. Als ich die Anrufprotokolle überprüfte, stellte ich etwas Seltsames fest. Kein einziger der Anrufe war gespeichert. Ich versuchte, mein Leben weiterzuführen. Ich zog erneut um. Eine neue Stadt, eine neue Wohnung, neue Kollegen. Ich erzählte niemandem von Hohenfeld, ich sprach es nie aus. Doch eines Morgens, als ich eine Notiz für die Arbeit schrieb, passierte es. Ich schrieb eine Liste, Einkaufszettel, nichts Besonderes. Doch als ich später darauf blickte, stand da zwischen den normalen Worten ein anderer Name. Lutz Behrens. Ich erinnerte mich nicht daran, ihn geschrieben zu haben. Ein anderes Mal schrieb ich eine E-Mail an einen Freund. Als ich sie abschickte, bemerkte ich, dass mein Name in der Signatur anders war. Hohenfeld. Es war, als ob etwas mich zwang, es festzuhalten. Ich wusste, dass ich nicht ewig weglaufen konnte. Also fuhr ich eines Tages zurück. Ich wollte es ein letztes Mal sehen oder mir beweisen, dass es nicht mehr existierte. Ich kam am späten Nachmittag in Hohenfeld an. Es war, als hätte sich nichts verändert. Die gleichen kleinen Straßen, die gleiche verschlossene Stille. Und dann stand ich vor dem Grundstück. Es war leer. Gras und Gestrüpp wucherten über den Boden, als hätte hier nie ein Haus gestanden. Doch als ich einen Schritt näher trat, hörte ich es wieder. Ein leises Flüstern, fast wie der Wind. Aber es waren Worte, nur zwei. Du bist zurück. Ich drehte mich um und verließ Hohenfeld für immer. Heute, Jahre später, denke ich immer noch an das Haus. Ich weiß, dass es nicht mehr existiert. Ich weiß, dass niemand außer mir sich daran erinnert. Aber wenn die Nacht still ist und ich alleine bin, höre ich es manchmal noch. Das Kratzen, das Flüstern. Und irgendwo in der Dunkelheit, verborgen vor allen anderen, weiß ich, Hohenfeld wartet. Ich habe nie an Geister geglaubt. Ich bin ein Mann der Logik, der Vernunft. Doch was mir in jener Nacht in der Nähe von Bremen widerfahren ist, verfolgt mich bis heute. Es begann mit einem einfachen Auftrag. Ich arbeitete als freier Journalist für eine Regionalzeitung und hatte die Aufgabe, über verlassene Orte in Niedersachsen zu berichten. Einer der Orte, die mir genannt wurden, war das Barkenmoor, ein altes, abgelegenes Hochmoor, das laut Erzählungen der Einheimischen besser in Ruhe gelassen werden sollte. Ich hielt das für Aberglauben, doch ich brauchte eine gute Geschichte. Also machte ich mich auf den Weg. Ich kam in einem kleinen Dorf an, das kaum mehr als 20 Häuser zählte. Im einzigen Gasthof fragte ich nach dem Weg zum Moor. Der Wirt, ein älterer Mann mit wettergegerbtem Gesicht, stellte sein Glas ab und sah mich ernst an. »Warum wollen Sie dorthin?« »Ich recherchiere über alte Orte. Wissen Sie etwas darüber?« Er schwieg eine Weile. Dann sagte er leise, »Die, die dorthin gehen, kommen verändert zurück. Oder gar nicht.« Ich lachte nervös. »Alte Geschichten, oder?« Er schüttelte den Kopf. »Sie glauben nicht an das Moor. Aber das Moor glaubt an Sie.« Ein alter Mann in der Ecke des Gasthofs, der bislang geschwiegen hatte, hob den Blick. »Hören Sie die Stimmen nicht«, sagte er nur. Ich sollte auf sie hören, doch ich tat es nicht. Es war später Nachmittag, als ich das Moor erreichte. Ein schmaler Trampelpfad führte zwischen verdorrten Bäumen hindurch. Der Boden war weich, an manchen Stellen trat Wasser hervor. Das Barkenmoor war ein gespenstischer Ort. Eine endlose, flache Ebene aus dunklem Wasser, unterbrochen von Inseln aus Gras und knorrigen Birken. Ein Nebelschleier lag darüber, obwohl die Sonne noch nicht untergegangen war. Ich machte Fotos, schrieb Notizen. Die Stille war bedrückend. Kein Vogel, kein Wind, nur mein eigenes Atmen. Dann hörte ich es zum ersten Mal. Eine Stimme, ganz schwach, als würde jemand in weiter Ferne flüstern. Ich drehte mich um. Niemand war da. Der Wind, sagte ich mir. Doch der Wind ruft keine Namen. Und ich hatte meinen eigenen Namen gehört. Ich ignorierte das Flüstern und ging weiter. Ich wollte tiefer ins Moor, um bessere Bilder zu machen. Nach etwa einer Stunde begann der Nebel dichter zu werden. Die Sonne verschwand hinter einer grauen Wand. Und dann trat ich in etwas Weiches. Mein Fuß sank ein. Schnell zog ich ihn heraus. Doch der Boden gab nach. Mein anderer Fuß rutschte weg und plötzlich war ich bis zu den Knien in schwarzem Schlamm. Ich kämpfte gegen die klebrige Masse an, versuchte mich herauszuziehen. Und dann hörte ich es wieder. Diesmal war es kein Flüstern. Es war ein Seufzen, direkt neben mir. Mein Puls raste. Ich riss mich los, fiel dabei nach hinten und kroch keuchend aus dem Morast. Mein Herz hämmerte, meine Hände zitterten. Ich stand auf, sah mich um. Der Nebel war nun so dicht, dass ich kaum mehr als ein paar Meter weit sehen konnte. Doch in der Ferne, oder vielleicht ganz nah, erkannte ich Umrisse. Dunkle, schlanke Gestalten, reglos im Nebel stehend. Ich blinzelte, trat einen Schritt zurück. Die Gestalten bewegten sich nicht, aber sie waren da. Ich drehte mich um und rannte. Ich stolperte durch das Moor, mein Atem ging schwer. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Der Pfad war verschwunden, die Welt bestand nur noch aus Nebel und Dunkelheit. Dann hörte ich sie wieder. Die Stimmen. Diesmal waren es viele. Nicht laut. Ein Wispern, ein Murmeln, das sich mit dem Wind vermischte. Doch sie kamen näher. Ich rannte schneller. Und dann Stille. Tote, vollkommene Stille. Selbst mein Atmen klang gedämpft. Dann spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich drehte mich um. Niemand war da. Doch der Nebel hatte sich verändert. Er war dichter, schwerer. Und in ihm Gesichter. Bleich, ausdruckslos, mit leeren Augen. Ich stolperte rückwärts, verlor das Gleichgewicht und fiel. Ich wachte auf kaltem Boden auf. Es war Morgen. Ich lag am Rand des Moors. Mein Körper war mit Schlamm bedeckt. Mein Handy war verschwunden. Meine Kamera auch. Ich wusste nicht, wie ich hierher gekommen war. Als ich ins Dorf zurückkehrte, sah der Wirt mich nur an und nickte langsam. Sie haben sie gehört. Ich antwortete nicht. Ich stieg in mein Auto und fuhr los. Ich sprach nie wieder über das, was im Moor geschah. Doch manchmal, wenn die Nacht still ist und der Nebel sich über die Felder legt, höre ich sie wieder. Die Stimmen. Und sie kennen meinen Namen. Ich verließ das Dorf ohne ein weiteres Wort. Mein Körper war erschöpft, mein Kopf leer. Ich wollte nur weg, weit weg von dem Barkenmoor, von den Stimmen, von den Gestalten im Nebel. Doch das Moor ließ mich nicht los. In den Wochen danach bemerkte ich Veränderungen. Zuerst waren es nur Albträume, diffuse, wirre Bilder von Nebel, von dunklen Gestalten, die mich beobachteten. Ich wachte schweißgebadet auf, mit dem Echo eines Flüsterns in meinen Ohren. Doch dann wurden es mehr als nur Träume. Eines Nachts, als ich in meiner Wohnung in Bremen saß, hörte ich es wieder. Ein leises Wispern. Ich war allein. Die Fenster waren geschlossen, keine Autos fuhren vorbei. Doch das Geräusch war da, schwach, fast unhörbar. Ich versuchte es zu ignorieren. Ich redete mir ein, dass es mein Verstand war, der mir einen Streich spielte. Doch dann, mitten in der Nacht, klingelte mein Handy. Eine unbekannte Nummer. Ich nahm nicht ab. Doch als ich auf den Bildschirm blickte, wurde mir eiskalt. Die Nummer bestand nur aus Nullen. Ich löschte den Anrufverlauf, schaltete das Handy aus. Doch als ich am nächsten Morgen aufwachte, lag mein Telefon auf meinem Nachttisch. Und auf dem Display war eine neue Nachricht. Nur ein Wort. Komm. Ich begann, mich zu verändern. Ich wurde misstrauisch, paranoid. Ich mied Menschen, sprach kaum noch mit Kollegen. Dann fiel mir etwas auf. Auf jedem Foto, das ich in den letzten Tagen gemacht hatte, war irgendwo ein Schatten zu sehen. Nicht deutlich, nur eine vage, dunkle Silhouette in der Ferne. Manchmal zwischen Bäumen, manchmal in den Fenstern von Häusern und manchmal direkt hinter mir. Ich hörte auf, Fotos zu machen. Doch es war zu spät. Ich wusste, dass ich nur eine Wahl hatte. Ich musste zurück. Also fuhr ich eines Abends nach Hohenfeld. Ich sprach mit niemandem, hielt nicht an. Ich fuhr direkt zum Barkenmoor. Es war, als hätte es mich erwartet. Der Nebel lag bereits tief über dem Wasser. Die Stille war vollkommen. Ich trat auf den sumpfigen Boden und wartete. Zuerst geschah nichts. Dann, aus dem Nebel, trat eine Gestalt. Ich erkannte ihn sofort. Lutz Behrens. Sein Gesicht war blass, seine Kleidung alt und zerfetzt. Doch seine Augen. Seine Augen waren wie die des Moors. Leer. Er sagte nichts. Doch ich verstand. Er war nie fortgegangen. Er war immer hier gewesen. Ich verließ das Moor, noch bevor die Sonne aufging. Ich sprach nie über das, was ich gesehen hatte. Aber ich wusste, dass ich nie wirklich gegangen war. Denn manchmal, wenn ich in der Ferne Nebel sehe, weiß ich, dass es mich beobachtet. Das Moor vergisst nicht. Und eines Tages werde ich zurückkehren. Ich kehrte nach Bremen zurück. Doch mein Leben war nicht mehr dasselbe. Ich konnte mich nicht konzentrieren, fand keinen Schlaf. Die Geräusche, die Schatten, die Stimme am Telefon, all das hörte nicht auf. Und dann begann etwas Neues. Immer wieder wachte ich auf und fand Dinge an anderen Orten vor. Mein Schlüsselbund lag plötzlich auf dem Boden, obwohl ich ihn immer auf die Kommode legte. Meine Notizbücher waren offen aufgeschlagen, obwohl ich sicher war, sie geschlossen zu haben. Einmal erwachte ich mitten in der Nacht und stellte fest, dass meine Schuhe voller Schlamm waren. Doch ich war mir sicher, dass ich das Haus nicht verlassen hatte. Oder doch? Ich konnte nicht länger schweigen. Ich musste verstehen, was mit mir geschah. Also begann ich, erneut zu recherchieren. Ich suchte in alten Zeitungsarchiven, fand Berichte über das Barkenmoor, Unfälle, unerklärliche Vermisstenfälle, doch einer davon stach heraus. Ein Artikel aus dem Jahr 1952. Lehrer spurlos verschwunden. Letzte Spur führt ins Barkenmoor. Lutz Behrens. Er hatte das Moor betreten, genau wie ich, und war nie zurückgekehrt. Ich blätterte weiter. Dann fand ich einen weiteren Artikel aus dem Jahr 1989. Wanderer berichtet von Begegnung mit vermisstem Mann im Moor. Mein Herz raste. Jemand hatte Lutz Behrens gesehen. Fast 40 Jahre nach seinem Verschwinden. Und jetzt hatte ich ihn gesehen. Ich wusste nicht mehr, was real war. Doch dann fand ich die letzte Spur. Im Archiv stieß ich auf eine Liste alter Grundbucheinträge. Ein Haus, das früher am Rand des Moors gestanden hatte, längst abgerissen. Der Name des letzten Bewohners, Lutz Behrens. Und darunter ein Zusatz. Verschollen seit dem 3. November 1952. Das war mein Geburtstag. Ich verließ das Archiv mit weichen Knien. Ich wusste nicht, was ich glauben sollte. Doch als ich nach Hause kam, lag ein altes Notizbuch auf meinem Tisch. Ich kannte es nicht. Ich hatte es nie zuvor gesehen. Ich schlug es auf. Die Schrift war alt, verwischt. Die letzten Worte waren zittrig geschrieben. Ich bin du. Ich starrte auf die Seite und dann hörte ich es. Ein leises Klopfen. Nicht an der Tür, sondern unter mir. Ich lebe weiter. Ich arbeite. Ich funktioniere. Aber manchmal, wenn die Nacht still ist, höre ich das Moor rufen. Und ich weiß, dass ich es eines Tages nicht mehr ignorieren kann. Ich bin kein abergläubischer Mensch. Ich glaube an Logik, an Vernunft. Doch manchmal gibt es Dinge, die sich nicht erklären lassen. Dinge, die sich in unser Leben schleichen, ohne dass wir es merken. Mein Name ist Daniel Thomsen. Und das, was mir vor 8 Jahren in einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide widerfahren ist, verfolgt mich bis heute. Ich erzähle diese Geschichte nicht, um Mitleid zu erregen oder um jemandem Angst einzujagen. Ich erzähle sie, weil ich sie nicht vergessen kann. Ich war damals 33 Jahre alt und arbeitete als Vermessungstechniker. Mein Job führte mich oft in abgelegene Gegenden, in Wälder, Felder und Dörfer, die kaum mehr als ein paar Häuser zählten. Eines Tages erhielt ich den Auftrag, ein Grundstück in der Nähe von Hohenstein zu begutachten. Es lag weit abseits, an der Grenze eines kleinen Moores, das von den Einheimischen der Atem der Erde genannt wurde. Ich lachte über diesen Namen. Doch als ich am frühen Abend in Hohenstein ankam, bemerkte ich sofort, dass hier etwas anders war. Das Dorf war still. Zu still. Ich kehrte in die einzige Gaststätte ein, um etwas zu essen und nach dem Weg zu fragen. Die Wirtin, eine Frau um die 60 mit durchdringenden Augen, musterte mich aufmerksam, als ich mein Ziel nannte. »Das Haus am Moor?«, fragte sie leise. Ich nickte. »Was ist damit?« Sie zögerte. Dann sagte sie: »Bleiben Sie nicht dort, Herr Thomsen.« Ich runzelte die Stirn. »Warum nicht?« »Niemand bleibt dort.« Ich lachte nervös. »Weil es unheimlich ist?« Sie antwortete nicht. Doch ein alter Mann in der Ecke des Raumes sah mich an und murmelte nur ein Wort. »Verloren.« Ich ignorierte die Warnungen. Ich hatte keine Wahl. Es war mein Job. Also fuhr ich los. Das Haus lag 5 Kilometer außerhalb des Dorfes, mitten im Nirgendwo. Die Straße wurde schmaler, die Bäume dichter. Nebel kroch über die Wiesen, hüllte alles in ein gedämpftes Grau. Dann tauchte das Haus auf. Es war alt, aber nicht verfallen. Ein 2-stöckiges Gebäude aus dunklem Holz, mit einem schrägen Dach und verschlossenen Fensterläden. Ich stieg aus und spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Luft war anders, schwer. Und dann bemerkte ich die Tür. Sie stand offen. Ich trat ein. Der Innenraum war sauber, aber verlassen. Möbel standen an ihrem Platz, als hätte hier noch vor kurzem jemand gelebt. Ich überprüfte die Zimmer. Küche, Wohnzimmer, ein altes Arbeitszimmer. Alles normal. Doch dann fand ich das Schlafzimmer. Auf dem Bett lag ein altes Notizbuch und mein Name stand darauf. Daniel Thomsen. Mein Herz raste. Ich schlug das Buch auf. Die Seiten waren vollgeschrieben. Die Handschrift wirkte hastig, verzweifelt. Ich begann zu lesen. Ich bin hier gefangen. Ich weiß nicht, welcher Tag heute ist. Ich höre sie nachts. Sie kommen immer näher. Ich erinnere mich nicht, wie ich hierher gekommen bin. Aber ich weiß, dass ich nicht allein bin. Die letzte Seite war leer. Doch als ich sie anfasste, fühlte sich das Papier warm an. Ich hörte ein Geräusch hinter mir. Ich drehte mich um. Jemand stand in der Tür. Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Der Nebel, der durch das Fenster kroch, verschleierte seine Züge. Aber seine Haltung, seine Größe. Er sah aus wie ich, mein eigenes Spiegelbild. Ich wich zurück. Das Notizbuch fiel mir aus der Hand. Der Mann trat einen Schritt näher. Ich wollte schreien, doch meine Stimme versagte. Dann, ganz leise, hörte ich ihn sprechen. »Du bist zu früh.« Ich stolperte aus dem Zimmer, rannte die Treppe hinunter. Als ich die Haustür erreichte, schlug sie von selbst zu. Draußen war der Nebel dichter geworden. Ich lief zum Auto, sprang hinein und drehte den Schlüssel. Der Motor sprang nicht an. Und dann, aus dem Rückspiegel, sah ich es, das Haus und im Fenster im oberen Stockwerk mein eigenes Gesicht. Ich trat das Gaspedal durch und der Motor heulte auf. Ich fuhr los. Ich drehte mich nicht mehr um. Als ich im Dorf ankam, stieg ich aus und rannte in den Gasthof. Die Wirtin sah mich an und nickte langsam. Sie haben es gesehen. Ich zitterte. Was ist das für ein Ort? Der alte Mann in der Ecke sprach wieder. Es ist kein Ort. Es ist eine Erinnerung. Ich verließ Hohenstein noch in derselben Nacht. Ich sprach nie wieder darüber. Ich erzählte niemandem, was passiert war. Doch manchmal, mitten in der Nacht, wache ich auf. Und für einen Moment bin ich mir sicher, dass ich nicht in meinem Bett liege, sondern in einem dunklen Haus, umgeben von Nebel. Und wenn ich in den Spiegel sehe, erwarte ich, ein anderes Gesicht zu sehen. Mein eigenes, aber aus einer anderen Zeit. Denn das Haus im Nebel vergisst nie. Ich verließ Hohenstein und kehrte nach Bremen zurück. Ich versuchte, die Ereignisse zu vergessen. Das Haus, das Notizbuch, die Gestalt im Fenster. Ich redete mir ein, dass es Erschöpfung gewesen war. Einbildung. Vielleicht ein Streich meines eigenen Geistes. Aber das war eine Lüge. Denn das Haus im Nebel ließ mich nicht los. Zunächst waren es nur Kleinigkeiten. Ich erwachte mitten in der Nacht und war mir sicher, dass jemand in meiner Wohnung stand. Ich hörte Schritte auf dem Flur, ein leises Knarren, als ob sich eine Tür bewegte. Doch meine Wohnung hatte nur eine Tür. Dann war da das Notizbuch. Ich hatte es im Haus zurückgelassen. Und doch lag es eines Morgens auf meinem Schreibtisch. Ich wollte es nicht öffnen. Aber meine Hände taten es trotzdem. Die letzte Seite, die vorher leer gewesen war, enthielt nun eine neue Zeile. Du bist zurück. Ich schlug das Buch zu und verbrannte es. Doch ich wusste, dass es nichts änderte. Ich hielt es nicht aus. 2 Monate nach meiner Rückkehr beschloss ich, noch einmal nach Hohenstein zu fahren. Ich musste wissen, ob das Haus noch da war. Als ich im Dorf ankam, schien es unverändert. Doch als ich nach dem Weg fragte, sahen mich die Bewohner nur verwirrt an. »Welches Haus?«, fragte die Wirtin. »Das Haus am Moor«, sagte ich. Ihr Gesicht blieb ausdruckslos. »Dort gibt es kein Haus.« Ich bestand darauf. Ich beschrieb den Ort genau. Doch niemand erinnerte sich. Nicht einmal der alte Mann. Er sah mich nur lange an und sagte dann leise, »Du solltest nicht hier sein.« Ich ignorierte ihn und fuhr los. Der Weg war derselbe, die Bäume, die Straße, der Nebel. Aber das Haus war verschwunden. An seiner Stelle war nur eine leere Lichtung. Keine Spuren, keine Ruinen, nichts. Es war, als hätte es nie existiert. Ich trat auf die Lichtung, suchte nach Anzeichen, dass ich mir das alles nicht eingebildet hatte. Und dann spürte ich es. Ein leichter Druck in der Luft. Die gleiche Schwere, die ich damals im Haus gespürt hatte. Und dann eine Bewegung. Nicht vor mir, sondern in meinem eigenen Schatten. Er war falsch. Er bewegte sich nicht so, wie er sollte. Ich drehte mich um und rannte. Ich fuhr zurück nach Bremen und schwor mir, nie wieder nach Hohenstein zu gehen. Doch in jener Nacht, als ich in den Spiegel blickte, blieb mein Herz stehen. Denn für einen Moment sah ich nicht mich selbst. Ich sah ihn, den Mann aus dem Haus. Mein eigenes Gesicht, aber es war nicht meines. Seitdem weiß ich, ich bin nie wirklich entkommen. Ich zog mich zurück. Ich sprach mit niemandem über das, was in Hohenstein geschehen war. Ich versuchte, mich in die Arbeit zu stürzen, wieder Normalität in mein Leben zu bringen. Aber das Gefühl blieb. Dieses leise, nagende Wissen, dass etwas nicht stimmte. Ich begann, Spiegel zu meiden. Es klang lächerlich, aber jedes Mal, wenn ich mein Spiegelbild sah, hatte ich das Gefühl, dass es einen winzigen Moment zu lange brauchte, um sich zu bewegen. Zuerst redete ich mir ein, dass es Einbildung war. Müdigkeit, Stress. Doch dann fiel mir etwas anderes auf. Auf alten Fotos, Bilder, die Jahre vor meiner Reise nach Hohenstein aufgenommen wurden, sah mein Spiegelbild anders aus als ich. Nicht sofort erkennbar. Aber die Gesichtszüge waren unscharf. Ein Freund zeigte mir einmal ein Gruppenfoto von uns. Ich stand darauf, aber mein Gesicht wirkte blasser, als hätte sich der Druck nicht richtig entwickelt. Komische Belichtung, sagte er. Aber ich wusste, dass es keine Belichtung war. Dann kamen die Geräusche zurück. Nicht laut, nur ein leises Knarren, ein Flüstern in den Ecken meiner Wohnung. Einmal, mitten in der Nacht, wachte ich auf, weil mein Telefon vibrierte. Eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Nur ein Wort. Bald. Ich löschte die Nachricht sofort, doch das änderte nichts. Ein paar Wochen später bemerkte ich ihn. Einen Mann, der mir folgte. Ich sah ihn zuerst in der U-Bahn, dann in einem Café. Immer nur aus dem Augenwinkel, immer in der Menge verborgen. Eines Abends, als ich zu meiner Wohnung zurückkehrte, blieb ich vor der Haustür stehen und drehte mich um. Da war er. Unauffällig gekleidet, fast wie ein Schatten in der Menge. Aber als sich unsere Blicke trafen, spürte ich es. Es war, als würde ich in einen Spiegel sehen. Er war ich. Oder das, was ich einmal gewesen war. Dann blinzelte ich und er war weg. Ich schreibe diese Worte nicht, weil ich eine Lösung gefunden habe, sondern weil ich weiß, dass es nicht aufhört. Nicht wirklich. Das Haus mag verschwunden sein, die Lichtung mag leer sein, aber was dort begann, ist noch immer in mir. Und manchmal, mitten in der Nacht, wenn ich aus dem Fenster sehe, weiß ich, dass er irgendwo da draußen steht und darauf wartet, dass ich ihn wiedererkenne. Ich erzähle diese Geschichte nicht, weil ich sie loswerden will. Ich weiß, dass ich sie nie wirklich vergessen kann. Aber vielleicht, nur vielleicht, hilft es, sie endlich niederzuschreiben. Mein Name ist Tobias Voss. Und was ich euch erzählen werde, geschah vor 10 Jahren in einer kleinen Stadt im Süden Deutschlands. Es geht um meinen besten Freund, Jonas Keller. Und um die Nacht, in der er verschwand. Jonas und ich kannten uns seit der Schulzeit. Wir waren unzertrennlich. 2 junge Männer mit großen Plänen, die noch nicht wussten, wohin das Leben sie führen würde. An jenem Abend, es war ein kalter Novembertag, saßen wir in einer Bar in der Innenstadt. Wir hatten ein paar Bier getrunken, redeten über Arbeit, Beziehungen, all die normalen Dinge. Gegen Mitternacht beschlossen wir zu gehen. Ich wollte Jonas nach Hause fahren, aber er lehnte ab. "Ich brauche frische Luft", sagte er. Also verabschiedeten wir uns. Ich sah ihm noch nach, wie er in der Dunkelheit der leeren Straßen verschwand. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Am nächsten Morgen versuchte ich, ihn anzurufen. Keine Antwort. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Nichts. Zuerst machte ich mir keine Sorgen. Vielleicht hatte er verschlafen oder war beschäftigt. Doch als er auch am Abend nicht erreichbar war, begann ich, ein ungutes Gefühl zu bekommen. Ich fuhr zu seiner Wohnung. Die Tür war abgeschlossen, sein Auto stand vor dem Haus. Niemand hatte ihn gesehen. Am 3. Tag meldete ich ihn als vermisst. Die Polizei nahm den Fall ernst. Sie überprüften seine Wohnung, sein Konto, seine letzten Telefonate. Es gab keine Spur von ihm. Er war einfach weg. Eine Woche nach seinem Verschwinden fand die Polizei sein Handy. Es lag in einer Seitenstraße nicht weit von der Bar, in der wir gewesen waren. Das Seltsame: Das Handy war unbeschädigt, als hätte es jemand vorsichtig dort abgelegt. Noch seltsamer war, was sich darauf befand. Es gab eine Sprachnachricht. Abgeschickt um 2.47 Uhr, 2 Stunden nach unserer Verabschiedung. Ich hörte sie mir an. Zuerst war da nur Rauschen. Dann ein leises Flüstern. Und dann Jonas Stimme. Nur 2 Worte. Es kommt. Die Polizei überprüfte die Überwachungskameras in der Nähe. Auf einer Aufnahme, gemacht um 2.45 Uhr, sah man Jonas. Er ging eine leere Straße entlang. Plötzlich blieb er stehen und drehte sich um, als ob er etwas gehört hätte. Dann passierte etwas Seltsames. Seine Gestalt begann, unscharf zu werden. als ob die Kamera nicht richtig fokussieren konnte. Und dann, innerhalb von Sekundenbruchteilen, war er weg. Nicht nach links, nicht nach rechts. Er verschwand einfach. Ich konnte es nicht akzeptieren. Ich begann, selbst Nachforschungen anzustellen. Ich suchte in alten Berichten, befragte Leute in der Stadt. Dann stieß ich auf eine alte Polizeiaufzeichnung aus dem Jahr 1977. Ein anderer Mann, Michael Brandt, war unter ähnlichen Umständen verschwunden. Auch er war nachts allein unterwegs gewesen. Auch er hatte eine letzte Nachricht hinterlassen. Seine letzten Worte waren: Es kommt wieder. 2 Monate nach Jonas Verschwinden erhielt ich eine E-Mail. Der Absender war Jonas Keller. Mein Herz blieb fast stehen. Ich öffnete die Nachricht. Es stand nur ein Satz darin: Es ist noch nicht vorbei. Jonas ist nie zurückgekehrt. Aber manchmal, spät in der Nacht, bekomme ich Anrufe von unbekannten Nummern. Ich nehme nicht ab, denn ich weiß, was ich hören würde. Ein Flüstern. Und dann die Worte: Es kommt. Ich versuchte, die E-Mail zu ignorieren. Ich redete mir ein, dass es ein schlechter Scherz war, ein Hackerangriff oder ein Fehler im System. Aber tief in mir wusste ich, dass das nicht stimmte. Jonas war weg. Seit 2 Monaten. Die Polizei hatte den Fall offiziell als ungeklärt abgelegt. Es gab keine neuen Spuren, keine neuen Hinweise, aber ich konnte ihn nicht einfach vergessen. Also begann ich weiter nach Antworten zu suchen. Und ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich schickte die E-Mail an einen befreundeten IT-Experten. Ich wollte wissen, woher sie kam. Ein paar Tage später rief er mich an. Die IP-Adresse ist seltsam, sagte er. Seltsam wie? Fragte ich. Sie existiert nicht. Wie kann das sein? Er seufzte. Technisch gesehen stammt die Nachricht von einem Server, der nicht registriert ist. Kein Land, kein Provider. So, als ob die E-Mail aus dem Nichts verschickt wurde. Ich legte auf. Mein Magen zog sich zusammen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aber das war erst der Anfang. 2 Wochen später erhielt ich eine weitere E-Mail. Wieder von Jonas Adresse. Wieder nur ein Satz. Warum suchst du noch? Ich schwitzte. Jemand spielte mit mir. Oder nein. Ich wollte diesen Gedanken nicht zu Ende denken. Aber dann fiel mir etwas auf. Die E-Mail war heute Morgen abgeschickt worden. Um 2:47 Uhr. Genau zu der Zeit, als Jonas verschwunden war. Ich begann, mich zu verändern. Ich schlief kaum noch. Ich wurde misstrauisch, paranoid. Ich mied dunkle Straßen, überprüfte ständig mein Handy. Und dann, eines Nachts, passierte es. Ich kam spät nach Hause. Als ich mein Auto parkte, hatte ich plötzlich das Gefühl, beobachtet zu werden. Langsam sah ich mich um. Da war jemand. Eine dunkle Silhouette, einige Meter entfernt, unter einer Straßenlaterne. Sie bewegte sich nicht. Ich blinzelte. Und dann war sie weg. Einfach so. 3 Nächte später klingelte mein Telefon. Unbekannte Nummer. Ich zögerte. Doch diesmal nahm ich ab. Stille. Dann ein Geräusch. Ein Flüstern. Und eine Stimme, die ich kannte. Hör auf zu suchen. Ich erstarrte. Jonas? Flüsterte ich. Ein leises Atmen. Dann, es sieht dich. Die Verbindung wurde unterbrochen. Seitdem weiß ich, dass Jonas nicht einfach verschwunden ist. Etwas hat ihn geholt. Etwas, das immer noch da draußen ist. Und manchmal, wenn ich nachts aus dem Fenster sehe, weiß ich, dass es mich auch beobachtet. Wartet. Und irgendwann werde ich der Nächste sein. Ich hörte auf zu suchen. Nach dem Anruf wusste ich, dass es keinen Sinn mehr hatte. Jonas war fort. Und was auch immer ihn geholt hatte, es wusste, dass ich es bemerkte. Ich löschte die E-Mails, Ich wechselte meine Nummer. Ich zog sogar um in eine andere Stadt. Aber manche Dinge vergisst man nicht. Und manche Dinge vergessen einen nicht. Ein Jahr nach Jonas Verschwinden lebte ich in Hamburg. Ich hatte einen neuen Job, neue Freunde. Mein altes Leben lag hinter mir. Doch dann, an einem regnerischen Abend, kehrte ich in meine Wohnung zurück und bemerkte etwas. Mein Wohnzimmerfenster war von innen beschlagen und in der feuchten Oberfläche war eine Nachricht geschrieben. Nur ein Wort. Bald. Mein Herz raste. Ich lebte allein. Niemand hatte meine Wohnung betreten. Ich wischte die Nachricht weg, versuchte nicht daran zu denken, doch ich konnte nicht schlafen. Ein paar Nächte später hörte ich es zum ersten Mal. Ein leises Klopfen an meiner Wohnungstür. Nicht laut, nur ein langsames, rhythmisches Pochen. Ich sah auf die Uhr. 2:47 Uhr. Mein Atem stockte. Ich bewegte mich nicht. Ich tat so, als wäre ich nicht da. Dann wurde es still. Aber als ich am Morgen die Tür öffnete, sah ich es. Ein nasser Fußabdruck. Nur einer. Ich kaufte mir eine Kamera für den Flur. Ich wollte wissen, ob ich mir alles nur einbildete. Die erste Nacht, nichts. Die zweite Nacht, nichts. Dann kam die dritte Nacht. Ich wachte um 2:47 Uhr auf. Keine Geräusche. Am Morgen überprüfte ich die Aufnahme. Die Kamera zeigte meinen leeren Flur. Dann, ganz plötzlich, ein Schatten. Nicht klar zu erkennen. Keine Konturen, kein Gesicht. Aber es stand direkt vor meiner Tür. Und es bewegte sich nicht. Ich zog aus. Ich wechselte erneut meine Nummer. Ich sprach mit niemandem darüber. Aber manchmal, spät in der Nacht, wenn ich auf die Uhr sehe, ist es 2:47 Uhr. Und dann höre ich es. Ein leises Flüstern. Und ich weiß, Jonas ist nicht verschwunden. Er ist immer noch hier. Und irgendetwas ist mit ihm gekommen. Ich zog weiter. Eine neue Wohnung, eine neue Stadt. Ich sprach mit niemandem mehr über Jonas oder die Dinge, die passiert waren. Ich dachte, wenn ich weit genug weglief, würde es aufhören. Aber manche Dinge vergisst man nicht. Und manche Dinge vergessen einen nicht. Ein Jahr nach meinem letzten Umzug war ich beruflich in München. Ich hatte mich fast selbst überzeugt, dass alles nur Einbildung gewesen war. Stress, Schlafmangel, ein Trauma wegen Jonas Verschwinden. Dann sah ich ihn. Es war spät. Ich stand am Bahnsteig, als mein Blick auf eine Gestalt am anderen Ende des Gleises fiel. Ein Mann, regungslos. Er stand dort, den Kopf leicht gesenkt, die Schultern schmal. Mein Herz setzte aus, denn ich kannte diesen Mann. Es war Jonas. Aber etwas stimmte nicht. Sein Gesicht war falsch. Nicht unscharf, nicht verzerrt, sondern einfach falsch. Als hätte jemand versucht, ihn nachzubilden, aber nicht genau wusste, wie ein menschliches Gesicht wirklich aussah. Ich blinzelte. Er war weg. In dieser Nacht bekam ich eine Nachricht. Unbekannte Nummer. Nur ein Satz. Warum läufst du weg? Ich antwortete nicht. Ich löschte die Nachricht. Doch in der Nacht wachte ich auf. Mein Handy lag neben mir auf dem Bett und der Bildschirm leuchtete. Neue Nachricht. Du kannst nicht weglaufen. Ich habe gelernt, damit zu leben. Ich ziehe weiter. Ich wechsle Städte. Ich ändere meine Nummer. Aber immer wieder sehe ich ihn. Nie nah. Nie direkt. Aber immer da. Und manchmal, spät in der Nacht, höre ich ein leises Klopfen an meiner Tür. 2:47 Uhr. Ich öffne nie, denn ich weiß, dass da draußen etwas wartet und es trägt Jonas Gesicht.